jetzt am Anfang, wenn wir in die Predigt einsteigen, möchte ich euch auch noch mal bitten, dass ihr euch zurücklehnt, vielleicht auch die Augen etwas schließt und dass ihr einfach mal für euch, ja, das fällt euch nicht schwer, die Augen zu schließen, aber soll ja auch möglich sein im Gottesdienst. Und die, die dann noch Gedanken fassen können, die sollen sich einfach einmal überlegen, was wäre für mich der größte Wunsch? Was ist mein größter Wunsch, den ich möchte, dass er in Erfüllung geht? Was wäre für mich so das Ziel auf der Karriereleiter meines Lebens? Nicht nur beruflich, sondern sonst insgesamt. Was wäre so die höchste Sprosse? Nehmen wir uns einige Augenblicke Zeit und denkt das einmal für euch in Ruhe nach. Wenn ihr für euch das ein wenig fassen könnt, dann stellt euch jetzt einmal vor, es ist in Erfüllung gegangen. Stellt euch mal vor, ihr seid an dem Punkt angekommen. Was empfindet ihr? Wie geht es euch? Ich glaube, es geht uns wunderbar, oder? Wenn wir an dem Punkt ankommen, wo wir uns danach sehnen, was Ziel unseres Lebens ist. Die Bibel erzählt uns in diesen Adventsgeschichten, ganz am Anfang der Bibel, die Geschichte von Zacharias. Zacharias war ein Priester und das bedeutete, er gehörte zur damaligen Zeit zu den Privilegierten. Das war Aristokratie. Das waren Leute, denen ging es gut. Und an diesem Tag, wo wir ihn antreffen, hat er im Grunde genommen das größte Los seines Lebens gezogen. Die höchste Sprosse auf der Leiter, Karriereleiter der Priester war, dass sie das Opfer im Allerheiligsten, im Tempel, zelebrieren dürfen. Das wurde ausgelost und Zacharias hat dieses Los gezogen. Doch dem Zacharias ging es trotz diesem Karrieresprung schlecht. Richtig schlecht. Der konnte sich gar nicht darüber freuen. Der machte da etwas, wo viele neidisch waren und gedacht haben, wenn ich das machen könnte. Und in dem Zacharias war alles leer. Der konnte sich überhaupt nicht freuen. Er konnte einfach seine Not nicht vergessen. Kinderlosigkeit. Nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation steigt die Rate der Selbstmordversuche um Weihnachten exorbitant. Und zwar in den Ländern, die über diese Zeit Urlaub anbieten, wo die Leute in der Regel Urlaub haben. Und zwar um 40%. Nach Einschätzungen der Weltgesundheitsorganisation ist Depression in Europa mittlerweile die zweithäufigste Krankheit. Fakt auf alle Fälle ist, das muss ich mir immer wieder klar machen, Fakt ist, dass nach einem halben Jahrhundert Frieden, nach einem halben Jahrhundert Wohlstand, die halbe Nation krank ist. Das ist paradox, das ist etwas Verrücktes, das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Ein Ehepaar wünscht sich ein Kind, ein Mann wünscht sich eine Frau wünscht sich, was weiß ich, dass ihr Mann sie besser versteht. Und so geht es weiter und nichts von all dem erfüllt sich. Du steigst auf der Karriereleiter vielleicht hoch, aber das, was deine Herzenswünsche sind, da erfüllt sich nichts. Die Jahre vergehen, Resignation zieht ein. Es ist einfach leer. Weihnachten gilt als Fest der Liebe, aber wir wissen alles, wir wissen das ganz genau, wie verkehrt die Welt gerade an Weihnachten oft ist und wie wenig wir von all dem in uns empfinden können, was äußerlich vor uns steht, an Glanz, an Licht, an Freude. Und da kommt die Frage auf, kann ich trotz Leid, trotz meiner unerfüllten Herzenswünsche kann ich trotzdem glücklich sein. Genau das war die Situation von diesem Zacharias, dem wir am Anfang des Neuen Testamentes begegnen. Lange ist sein Gebet immer um diesen Punkt gekreist: Ich möchte ein Kind. Die Kollegen, die Nachbarn haben schon getuschelt. Das ist eine Strafe Gottes. Der hat irgendwie was falsch gemacht, dass es nicht rund läuft. Inzwischen hat er das Thema abgehakt. Er erwartet nichts mehr. Und dann plötzlich an einem schönen Tag passiert etwas, das sein ganzes Leben als 40- oder 45-Jähriger noch einmal oder 60-Jähriger noch einmal richtig umkrempelt. Heute ist der vierte Gottesdienst in unserer Reihe. Stille Zeiten verändern das Leben. Heute geht es um das Thema: Wie kann ich trotz Leid glücklich sein? Und diese Frage beantwortet die Bibel unter anderem mit dieser Geschichte von Zacharias, und zwar mit einem ganz klaren Ja, das geht, und zeigt uns auch noch, wie das funktionieren kann. Und das Erste, was diese Geschichte uns zuruft, ist: Sei offen für eine neue Begegnung mit Gott. Sei offen für eine neue Begegnung mit Gott. Bewegung kommt ins Leben von dem Zacharias, als er da im Tempel ist, dieses Opfer zelebriert, wird erzählt im 10. bis 12. Vers in Lukas 1, während Zacharias nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Zacharias, als er ihn sah, erschrak er, und es befiel ihn Furcht. Dreierlei ist mir zunächst an der Stelle wichtig. Wo ist Gott dem Zacharias begegnet? Man könnte jetzt diese Geschichte missverstehen und sagen: Natürlich im Gottesdienst, im heiligen Bereich, dort, wo Gott wohnt. Aber das will diese Geschichte nicht sagen. Diese Geschichte will gerade andersherum sagen: Es geschah bei seiner werktäglichen Arbeit. Zacharias war Priester. Und da war es klar, dass er im Tempel zu tun hatte. Dem Abraham beim Schafehüten, dem Mose beim Schafehüten, der Maria bei der Hausarbeit. Gott begegnen, und das ist das Erste, dort, wo wir alltäglich unterwegs sind. Wir brauchen nicht erst an heilige Stätten zu gehen, dass wir Gott begegnen können. Das Zweite: Wodurch ist Gott dem Zacharias begegnet? Da steht: durch einen Engel. Was ist ein Engel? Engel will uns in der Bibel darauf aufmerksam machen, das Phänomen der Engel, dass Gott eben uns nicht so entgegentritt, dass da einer kommt und der hat ein Schild um den Hals und da steht drauf: Ich bin Gott. Und dann ist es eine ganz klare Sache, sondern Engel steht für die Tatsache, dass in unserem Alltag immer wieder Erlebnisse sind, die uns zunächst interessant vorkommen, irgendwie aufwecken, und im Nachhinein beginnt es zu dämmern: Ja Mensch, da ist mir ja nicht irgendjemand begegnet, das war ja ein Bote Gottes. Engel heißt Bote Gottes. Und das Dritte: Was tut das Ganze, wie läuft das ab bei dem Zacharias? Da heißt es im 12. Vers: Als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es befiel ihn Furcht. Also, die ganze Geschichte war recht unerwartet für den Zacharias. Was heißt das Ganze für uns? Was will die Bibel mit dem sagen? Sie möchte sagen: Leute, es ist wichtig, dass ihr offen seid. Offenheit, dass etwas Unerwartetes in eurem Leben passiert, etwas, das ihr nicht absehen könnt, ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben ja vor ein paar Jahren, als wir für unser Miteinander in der Gemeinde Werte gesammelt haben, Offenheit als einen Wert festgelegt. Wir haben Offenheit für uns so definiert, dass wir geschrieben haben: Wir sind Neuem gegenüber offen, ohne Vorurteile, hören einander zu und sind zu Opfern bereit im Vertrauen auf Gottes guten Weg. Ich lese das nochmal, schon ein paar Jahre her. Wir sind Neuem gegenüber offen, ohne Vorurteile, hören einander zu und sind zu Opfern bereit im Vertrauen auf Gottes guten Weg. Stellen wir uns einmal vor, diese Offenheit gilt gegenüber Gott. Also gegenüber Gott gilt, wir sind zu Neuem gegenüber offen, ohne Vorurteile. Wir hören Gott zu, wir hören auf ihn. Da passiert etwas in unserem Leben. Das ist der erste Tipp, den die Geschichte uns mitgibt. Wenn du zu Potte kommen möchtest mit deinem Leben, sei offen für eine neue Begegnung mit Gott. Was hat Gott mir zu sagen? Das ist etwas Zweites. Nämlich, sei gewiss, Gott hört deine Bitten. Wenn wir die Geschichte von Zacharias weiterlesen, da im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, kommen wir zum 13. Vers, wo es heißt, der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dann wird das noch einige Sätze weiter ausgeführt. Aber das ganze Zentrale an dieser Geschichte ist, dass der Engel sagt, dein Gebet ist erhört worden. Das ist das Zentrale, was hier ausgesagt ist. Dein Gebet ist erhört worden. Was bedeutet das, wenn wir für uns anfangen zu glauben, meine Gebete werden erhört, kommen bei Gott an? Um was geht es dabei? Es geht um Vertrauen. Ich kann es nie vergessen, zu mir hat mal einer gesagt, wie wir auch es über Vertrauen hatten, ich vertraue niemand mehr, nicht mal meiner Frau. Das klingt vielleicht manchmal noch lustig, aber wenn man sich das vorstellt, was es bedeutet, wenn jemand sich durch innere Schwüre, weil er vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, enttäuscht worden ist, verabschiedet vom Vertrauen, von dieser Lebenshaltung, das ist etwas Unglaubliches. Da wird das Leben tatsächlich zur Hölle. Egal, ob in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem Beruf. Auf der anderen Seite ist Vertrauen so etwas Wunderbares. Da kommt, was weiß ich, kommt jemand her und will einen wichtigen Mitarbeiter von mir anschwärzen. Passiert immer wieder, auch in der Gemeinde. Das kann ja sehr diskret passieren, das kann sehr elegant passieren, das passiert dann manchmal auch sehr dreist. Das hat mich oft sehr durcheinander gebracht. Weil plötzlich passiert es ja, da wirst du auseinanderdividiert. Plötzlich denkst du, wem soll ich jetzt vertrauen? Wie soll ich jetzt mit der Sache umgehen? Und irgendwann habe ich für mich den Entschluss gefasst, ich suche mir die Leute aus, aber ich vertraue denen. Ich vertraue den Leuten und glaub mir, die Welt wird einfach. Dann sage ich, ich glaube, du hast dich verhört. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann kann man der Sache schon etwas nachgehen, aber dass einfach ein Vertrauen da ist, dass ich mich nicht durch jeden Windstoß durcheinander bringen lasse von irgendwelchen Leuten, glaubt ihr, das Leben wird so einfach. Aber das möchte Gott. Ich habe vor etlichen Wochen in einem Gottesdienst, da war das Angebot da, habe ich für mich beten lassen und habe gesagt, ich möchte einfach für mich einen Zuspruch. Die Frau, die für mich da gebetet hat, das war, wo wir in Berlin waren, hat dann gesagt, ich wünsche dir, dass du das Einfache des Glaubens für dich begreifen kannst. Das, was Gott von uns möchte, ist oft ganz einfach. Das ist so etwas. Vertrauen ist so etwas. Vertrauen ist ein wunderbares Lebenselixier. Du musst dich nur dafür entscheiden. Wir müssen begreifen, es geht bis heute so, wie es uns die Bibel am Anfang der Bibel erzählt. Im dritten Kapitel, wo erzählt wird, wie das Menschsein, wie die Welt, wie alles funktioniert, da wird erzählt, da schlängelt sich in der Eva plötzlich der Gedanke hoch, ja, sollte Gott uns etwas vorenthalten wollen, wenn er sagt, ihr sollt von diesem Baum nicht essen. Und plötzlich wird die Welt kompliziert. Plötzlich denkt die Eva, ja, Gott ist vielleicht doch nicht ganz so gut, wie er immer tut. Und das passiert auch in unseren Beziehungen. Aber wenn wir uns entschließen, zu vertrauen,
dann sind wir glücklich. Dann funktioniert es. Und meistens, ja, also für mich ist das ein ganz wichtiger Wert. Ich denke, nicht umsonst, da haben wir damals als Punktwahl abgestimmt, nicht umsonst haben wir als ersten Wert für unser Miteinander Vertrauen gewählt. Gottes Weg ist ein ganz einfacher. Vertrauen. Das ist der zweite Tipp in dieser Geschichte. Sei gewiss, Gott hört deine Bitten. Ich weiß nicht, was eure Bitten sind, die ihr in eurem Herzen ganz tief immer wieder an Gott richtet. Aber wäre das nicht etwas, dass ihr aus diesem Gottesdienst nach Hause geht und einfach sagt, jawohl, ich vertraue Gott. Aber dann hören wir in dieser Geschichte sehr genau, dass es doch nicht so einfach ist. Zacharias sagt, naja gut, meine Frau ist alt, ich bin alt, wie sollen wir noch zu einem Kind kommen? Wie soll sich da noch was verändern? Gott muss manchmal noch einen anderen Weg gehen. Und das ist so der dritte Gedanke in diesem Text. Höre Gott durch Not und Krankheit zu dir reden. Weil Zacharias misstraut, sich ihm verschließt, mutet Gott ihm Not und Krankheit zu, um zu ihm zu sprechen. Wir hatten kürzlich eine Bautbesprechung, hat Martin Olbert eine Andacht vorgelesen und da war das für mich sehr eindrücklich. Das war das Thema, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Da war Thema dieser Andacht, Gott muss manchmal durch Not und Leid zu uns sprechen. Es ist tatsächlich so. Er mutet dem Zacharias zu, dass er stumm wird. Es heißt, weil du nicht geglaubt hast, dass ich diese Dinge zur rechten Zeit erfülle, deswegen musst du stumm sein. Das Problem ist genau der Punkt, dass der Zacharias Gott und Gottes Möglichkeiten auf seine Möglichkeiten eingrenzt. Der Zacharias überschaut, überblickt die Sache und sagt, naja gut, so funktionieren die Dinge, also wird das so und so gehen, dieses und jenes wird nichts mehr. Gott ist plötzlich das, was Zacharias sich vorstellen kann. Gott ist nicht mehr Gott. Gott ist plötzlich zu einem wie ich geworden. Genau dieses Phänomen, diese Skepsis gegenüber Gott, ist ein Wohlstandsproblem. Im Wohlstand verkümmert sich das Bewusstsein für Gott, den Schöpfer, weil wir im Grunde genommen uns selber am Leben erhalten können. Ich muss um den nächsten Tag nicht Angst haben. Irgendwie kann ich ihn, und wenn ich noch einen Kredit aufnehme, irgendwie kriege ich es hin. Das Ich selber wird zum Zentrum. Wir kennen ja die Schlagworte, was weiß ich, Individualismus, Selbstverwirklichung, das, was ich fühle, meine Gefühlslage, die wird plötzlich zum Maßstab dessen, wie ich mein Leben sehe. Dann stelle ich meine eigenen Wahrheiten auf. Und auch viele Gläubige basteln sich so ihre eigene Frömmigkeit zusammen. Mit meinen Predigten, mit dem, was ich mache, auch mit dem, was ich ab und zu schreibe, kriege ich insgesamt in der Gemeinde und in der Kirche eigentlich relativ große Zustimmung. Wenn ich, was weiß ich, über Glaube oder das Gebet einen wichtigen Stellenwert hat, wenn ich das sage oder schreibe, das sagen die Leute, ja, das ist in Ordnung, das muss so sein. Oder auch wenn es um Treue geht oder Ehebruch, da sind wir uns auch noch klar drüber, das soll nicht sein. Aber wenn ich dann davon rede, dass zum Glauben Hingabe gehört, dass Jesus, dass du auch für den Umgang mit deiner Zeit und mit deinem Geld Gott verantwortlich bist, oder dass das Zusammenleben Unverheirateter ein Problem sein kann, auch Ausdruck von Unverantwortlichkeit sein kann, dann kommt oft ganz ordentlich Widerstand. Und manchmal überlege ich dann echt, ich bin oft zu Hause gesessen und habe überlegt, bin ich an der Stelle zu konservativ? Und wenn ich da so für mich durchbuchstabiere, dann fallen mir zwei Dinge auf. Erstens, der Widerstand gegen diese Dinge ist eigentlich aus einem starken gesellschaftlichen Denken heraus entstanden, wo gläubige Menschen plötzlich anfangen, sich gesellschaftliche Normen, die oft noch keine 20 Jahre alt sind, anzupassen. Und das Zweite, was mir dann für mich ein Kriterium ist, mittlerweile kann ich in meiner Pastorenlaufbahn auch schon über 10 Jahre überschauen, dass ich merke, die Leute, die solche starken Anpassungen vorgenommen haben, haben keinen Mehrwert an Glück und Freude erfahren. Da ist auch nichts Tragfähiges, nichts, was sie der nächsten Generation weitergeben können. Das trägt doch nicht. Klar, das ist meine Bewertung, aber das ist für mich eine wichtige Erkenntnis. Und für mich eine Gretchenfrage ist schon immer, dass ich mir sage, ist das etwas, was ich als Lebensstil auch meinen Kindern weitergeben wollte? Und dann wird mir relativ schnell klar, nein, so ist es nicht. Ich sage das, mache ich kein Hehl draus, schon jahrelang. Ich glaube, dass der Mainstream der etablierten Kirchen krank ist. Geistig krank, seelisch krank und körperlich krank. Der Weg ist, dass wir neu für uns einen urchristlichen Lebensstil erkennen und entwickeln. Heute sind sehr viele Menschen krank, auch Gläubige. Unbewältigte Lebenskrisen stecken in ihnen, machen ihr Immunsystem kaputt und dann werden sie auch körperlich krank. Meine große Hoffnung ist, dass die Zeit, die viele mit Krankheiten verbringen, wo sie in Wartezimmern sind, bei Ärzten und so weiter, dass sie in diesem Nachdenken zur Erkenntnis kommen, hier redet Gott zu mir. Die Geschichte von Zacharias sagt, Krankheit ist ein Reden Gottes. Mögen sich die Kranken und Müden so zum Suchen fordern lassen und dann bei Jesus Antwort finden, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Versteht ihr? Jesus hat nicht gesagt, es gibt kein Joch mehr und so weiter. Aber er hat einen Lebensstil, wo wir das Joch unseres Lebens tragen können und wo wir dabei Glück und Freude empfinden können. Der Volksmund sagt, Not lehrt beten. Das heißt, höre Gott durch Not zu dir sprechen. Ein vierter Teil dieser Geschichte ist noch ein kurzer Gedanke. Geh Gottes Weg für dich. Die Geschichte von Zacharias hört ja so auf, dass er dann nach Hause geht und dann kommt ganz am Ende im ersten Kapitel, wird nochmal sehr plastisch geschildert, wie plötzlich, als das Kind geboren wird, die Eltern kommen und die Nachbarn und die Verwandten und dann plötzlich anfangen und zu sagen, das Kind muss so heißen und so weiter und alles umbiegen möchten. Und es kostet für Zacharias und seine Frau schon relativ viel Widerstandskraft gegen ihre Verwandtschaft, gegen ihre Eltern, gegen ihre Freunde, dass sie auf dem Weg bleiben, auf den Gott sie gestellt hat. Und dann wird berichtet, dass dort, wo sie diesen Widerstand aufbringen, bereit sind zum Gehorsam, da wird Zacharias heil. Ich glaube, darin steckt eine ganz tiefe Wahrheit. Ich glaube tatsächlich, unser Leben ist einfach. Gottvertrauen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dort, wo wir anfangen, so wie Jesus Gottvertrauen gelehrt hat, das zu tun, da werden wir heil, nach Leib und Seele. Da können Sachen in unserem Leben passieren. Da können Lasten von uns abfallen, weil wir uns nicht mehr Gottes Kopf zerbrechen müssen. Ich habe kürzlich, manche wahrscheinlich von euch auch, eine Zeitung gekriegt. Das ist so ein Journal. Und da kam am Ende eine kleine Geschichte, die ich in vielen Facetten immer wieder auch so antreffe. Sie trägt den Titel Onkel Arthur und der alte Schmidt. Da wird erzählt, dass es zwei Männer gab in einer Gemeinde. Einer, das war der Arthur und der andere der Schmidt. Beide hatten ein sehr ähnliches Leben. Beide waren im Krieg, beide waren in der Gemeinde, beide waren in der Kriegsgefangenschaft. Am Ende war der eine von Jugendlichen liebevoll Onkel Arthur genannt worden, ein liebenswürdiger Mensch, hat ein Herz für die jungen Leute, selbst wenn sie Gottesdienste gefeiert haben, in denen er für sich selber nicht so viel mitnehmen konnte. Seine Augen strahlten, er war glücklich, trotz Leid und Not. Der andere hieß bei den Jugendlichen nur der alte Schmidt. Er war ein unangenehmer Zeitgenosse, lebte viel in der Vergangenheit, war oft starrsinnig und lieblos. Zwei Männer, gleiches Umfeld, gleicher, sehr ähnlicher Lebenslauf und doch ein sehr unterschiedliches Ergebnis. Der Lebensweg dieser beiden Männer stellt uns vor die Frage, was aus uns im Lauf unseres Lebens werden wird. Versteht ihr, all ihr, die ihr jetzt heute kleine Kinder habt, so wie ihr eure 2-, 3-, 4-jährigen Kinder erzieht, was ihr ihnen vorlebt, das werdet ihr, so werden sie mit 20 oder 25 sein. Die Werte, die ihr ihnen einpflanzt, wenn ihr ihnen mitgebt, einer ist nur was, wenn er dieses und jenes und alles auch noch hat, dann werden sie so einmal durchs Leben gehen. Die Weichen stellen sich sehr, sehr früh. In einer Gesellschaft, wo bald die Hälfte krank ist, seelisch krank, hat diese Frage, was kommt am Ende raus, eine ganz große Präsenz. Natürlich ließ sich alles Mögliche zu dieser Frage noch sagen. Aber es hat vor allem damit zu tun, über was wir gerade jetzt heute Morgen gesprochen haben. Sei offen für eine neue Begegnung mit Gott. Sei gewiss, vertraue, Gott hört deine Bitten. Höre Gott durch Krankheit zu dir reden und geh Gottes Weg für dich. Wir hören jetzt ein Lied und während des Liedes ist die Möglichkeit, einfach diesem Thema noch einmal nachzudenken. Ich habe so eine Folie, würdet ihr die mal versuchen aufzulegen? Genau, da sind ein paar Fragen drauf. Vielleicht seid ihr an irgendeinem Punkt hängen geblieben, dann ist jetzt die Möglichkeit, da noch einmal einzuhaken und für euch festzuhalten, was ihr für euch vielleicht in der nächsten Woche noch überlegen und weiter bearbeiten möchtet. Ihr kriegt diese Zettel auch gleich mit nach Hause. Vielleicht möchte jemand von euch auch noch weiter für sich daran nachdenken.
Zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir und ich gebe euch Ruhe. Nehmt mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr finden Ruhe für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht. Mühselig und beladen seid, komm zu mir und ich gebe euch Ruhe. Nehmt mein Joch und lernet von mir, denn mein Joch ist sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr finden eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht.
möchte mit uns beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass wir mit dem zu dir kommen dürfen, dort wo wir müde sind oder krank oder auch Fragen haben, manches nicht verstehen, auch frustriert sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns mit neuer Offenheit ausstattest, gerade an diesen Punkten. Herr, manchmal wird es uns einfach zu schwer alles. Und dann möchten wir gern eine Entscheidung und wir haken Dinge ab. Aber du lehrst uns, dass wir Dinge nicht abhaken sollen. Vor allem nicht den Wunsch, glücklich zu werden. Möchte ich bitten, dass du denen unter uns, die momentan ein Leid mit sich herumtragen, dass du ihnen neue Offenheit schenkst, dass du ihnen begegnen möchtest. Möchte ich bitten, dass du uns alle mit großem Vertrauen zu dir ausstattest. Herr, dass unser Leben leicht und einfach wird. Herr, dass wir das sorgt nicht für morgen, was du uns zugesprochen hast, leben können. Herr, du weißt, was jeder Einzelne von uns jetzt gerade in seinem Herzen bewegt, was uns vielleicht wichtig geworden ist. Wenn wir jetzt miteinander beten, dann schenk, dass auch diese Dinge in Erfüllung gehen. Erhöre uns, wenn wir gemeinsam beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.